Das ist doch gut, so einen Grundton zu hören und zu sehen, was dem Leben durchträgt, diese Gnade Gottes, von der wir eben gesungen haben. Manchmal braucht es aber wirklich erstmal so den Rückblick, den Blick in den Rückspiegel, um zu erkennen, was alles Gottes Gnade mit mir machen konnte und wovor ich alles bewahrt worden bin. Unsere Perspektive ist so eher die aus dem Leben heraus, so dieses Auf und Ab an täglichen Herausforderungen, Schwierigkeiten, und dann geht's wieder besser, immer wieder hoch und runter. Im persönlichen Leben können wir das nachvollziehen. Jeder Einzelne hat hier ganz persönliche Erfahrungen gemacht, wo rückblickend dann schon rauskommt, ja, Gottes Gnade hat mich durchgetragen, aber in der bestimmten Situation ist es nicht so offensichtlich, wie wird's denn werden und wie komme ich da wieder raus. Auch gesellschaftlich gibt es solche Phänomene, wo es rauf und runter geht und wir merken, das ist eine gute Zeit für Gott, wo er deutlich reden kann und eine ganz große Bewegung in einem Volk erreichen kann, dass Menschen ihn suchen. Und dann gibt es wieder andere Phasen in einem Volk, wo Gott eher so an den Rand geschoben wird, wo eher andere Werte gelebt werden. Jeder für sich so nach seinem eigenen Wohl sucht und wir nicht mehr erkennen können, so offensichtlich, wo Gott denn überhaupt noch zum Zug kommen kann. Wir haben festgestellt bereits am letzten Sonntag bei der Predigt, als es um so die Zusammenfassung des Buches der Richter ging, dass unsere heutige Zeit ganz ähnlich ist der damaligen Zeit. Auch dieses Auf und Ab. Da gab es Zeiten, wo es richtig chaotisch zuging, damals im Volk, wie bei uns heute ebenfalls in manchen Stationen, wo Gott keine Rolle mehr gespielt hat. Da haben die Leute von Israel Gott irgendwo in die Ecke geschoben, andere Götter hervorgeholt, die hießen damals hauptsächlich Baal und Asherah. Heute sind es eher so die Götter Wohlstand, Bequemlichkeit, Wellness, den wir hinterherstreben. Bis es dann zu dieser Situation kommt, dass Gott sich wieder zu Wort meldet, auf eine sehr drastische Art und Weise, sehr deutlich sagt, ihr braucht mich, sonst geht ihr mit eurem ganzen Leben, mit eurer Gesellschaft vor die Hunde. Damals sah es so aus, dass feindliche Völker gekommen sind und Israel bekämpft haben, bekriegt haben. Heute sind es andere Katastrophenmeldungen, wo dann von großer Apokalypse gesprochen und geredet wird und das in den Medien vorkommt, wo wir sehr deutlich merken, ohne Gott gehen wir vor die Hunde. Und dann kommt es in Israel zu einer Hinwendung wieder. Da wird diese Gnade Gottes wieder betont und die Menschen merken, jawohl, wir brauchen Gott, und sie haben zu Gott geschrien. Steht das an vielen Stellen im Richterbuch. Sie haben sich Gott zugewandt. Gott, wir suchen deine Nähe, dein Erbarmen mit uns. Wir möchten uns von Neuem dir zur Verfügung stellen. Und dann schickte Gott jedes Mal in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade einen Befreier, der damals sich an die Spitze des Volkes stellte und gegen die feindlichen Armeen losgezogen ist und dem Grauen ein Ende bereitet hat. Heute sind es denn vielleicht einzelne Gemeinden, die sagen, wir möchten gegen den Strom schwimmen. Wir möchten, dass Gott in unserer Mitte eindeutig im Mittelpunkt steht, dass er das Sagen hat, ob die Gesellschaft das nun akzeptiert oder als hinterwäldlerisch oder antiquiert sehen möchte, bezeichnen möchte, ist uns völlig egal. Wir gehen unseren Weg gemeinsam mit Gott und verlassen uns auf seine Gnade. Wir merken, wir sind sehr nah dran. Wir meinen manches Mal, wir sind so als einzelne Person so einer gesellschaftlichen Entwicklung ausgeliefert. Wir werden mitgerissen. Wenn wir heute wählen würden, werden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, was wiegt denn unsere eine kleine Stimme schon? Mit unserer Stimme wird doch keine Mehrheit gebildet. Okay, manchmal kommt es vor, dass 1000 Stimmen entscheiden können, rinnen Landtag oder raus aus dem Landtag, aber meine persönliche Meinung, die interessiert doch kaum einen. Wir fühlen uns eher so ausgeliefert einem Trend, einer Entwicklung und können kaum so richtig dagegen strampeln. Damals, die Familie des Elkanah hatte sich dazu entschieden, nein, auf unsere Stimme soll es ankommen. Wir möchten als einzelne Familie eindeutig zu Gott stehen. Wir möchten gegen den Strom schwimmen. Hat sich damals bei der Familie des Elkanah so geäußert, dass er jedes Jahr daran festgehalten hat, ein großes und reiches Opfer zu bringen, in Silo, in der Stiftshütte damals. Um deutlich zu machen, uns liegt sehr an Gottes Frieden. Dass wir gemeinsam mit Gott leben können. dass diese Trennung zwischen ihm und uns aufgehoben wird. Es bedeutet uns so viel, dass Gott auf unserer Seite und wir auf seiner Seite stehen. Und es hat sich daran gezeigt, dass sie in diesen Situationen Gott anbeten wollten, um deutlich zu machen, Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Unser Leben, unsere Energie, unsere Gesundheit, alles kommt aus deinen Händen und wir möchten es dir zurücklegen, dass du etwas damit anfangen kannst. Das waren so diese beiden Grundsätze, die Opfer und die Anbetung, an der die Familie des Elkana festgehalten hat, hat sie gekennzeichnet. Für uns hört sich das mal ganz gut an. Es ist sehr löblich und das erfährt normalerweise unsere Sympathie, wenn wir in der Bibel von Familien lesen, die sagten, jawohl Gott, wir möchten mit dir leben. Aber wenn wir mal in diese Familie einen tieferen Blick hineintun, merken wir, dass sich diese Familie des Elkana nicht geeignet hätte, als Musterfamilie für eine christliche Familienzeitschrift zu dienen. Denn es ging dort drunter und drüber. Das war absolut chaotisch in dieser Familie. Und trotzdem konnte Gott diese Familie des Elkana gebrauchen, um im ganzen Volk eine Erneuerung zu erreichen. Eine Familie, die sich entschieden hat, ganz auf Gottes Seite zu stehen, diente dazu, dass in der ganzen Bevölkerung ein neuer Kurs eingeschlagen werden konnte. Bei aller Unvollkommenheit konnten die sagen, wir sind Gott wichtig. Mit uns möchte er etwas machen, das ihm gefällt. Und so möchten wir uns ganz Gott zur Verfügung stellen, dass er sein Ziel erreichen kann. Und so kann Gott was mit uns anfangen, auch wenn es so auf den ersten Blick ziemlich schwierig aussieht. Fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Ich möchte Ihnen mal diese Verse lesen, zitieren heute aus 1. Samuel Kapitel 1, die Verse 2 bis 8 in der Übersetzung Hoffnung für alle, dass es auch dann in unseren Ohren etwas vertraut klingen kann. 1. Samuel 1, 2 bis 8, Sie können es gerne auf den Blättern mitlesen oder auch in der NIV-Übersetzung in englischer Sprache. Da heißt es dann folgendermaßen, ich zitiere, Elkana hatte zwei Frauen. Wir könnten hier einen Punkt machen und sagen, okay, das reicht schon. Chaos pur, ja. Also das kann ja überhaupt nicht gut gehen, ja. Aber es geht trotzdem noch weiter. Also Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hophni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren Söhne Elis des alten Priesters. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Peninna dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hannah, warum weinst du? Fragte Elkana dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Soweit dieser ganz kurze, knappe Einblick in diese Familiensituation des Elkana. Und wir können bereits an dieser kurzen und ziemlich sachlich gehaltenen Beschreibung erkennen, dass es tatsächlich in dieser Familie sehr, sehr viel Zündstoff gab. Da lebte ein frommer Mann mit 2 Frauen unter einem Dach. Eine von den beiden blieb kinderlos, die andere hatte mehrere Nachkommen. Und das kann nicht ohne Probleme bleiben. Das kann wirklich nicht gut gehen, egal wie fromm diese Familie ist. Als Gott den Menschen, die ersten Menschen geschaffen hatte, dem Menschsein damit den Anfang gab, da war es seine Absicht, dass ein Mann und eine Frau gemeinsam eine Familie gründen sollten und ein Leben lang als Ehepaar auch zusammenbleiben sollten. So war das, wie es Gott es vorgesehen hat. Die einzige Ausnahme ist die sogenannte Levirats- oder Schwagerehe, wie sie in der Bibel im Alten Testament ja an manchen Stellen erklärt wird. Es ist folgendem Hintergrund, wenn jetzt ein Ehemann stirbt, seine Ehe aber kinderlos bleibt, dann sollte sein Bruder die Witwe, also seine Schwägerin, heiraten und sie mit in die Familie aufnehmen, selbst wenn der schon verheiratet war. Das war also die einzige Situation, wo Gott sagte, okay, dann ist es in Ordnung, wenn mehrere Frauen im selben Haus wohnen. Ziel dieser Regelung war, dass zum einen die Witwe versorgt wurde und nicht mittellos auf einmal auf der Straße stand, und zum anderen, dass der Besitz des Mannes in der Familie blieb, nicht einfach irgendwie durch Zwangsvollstreckungen oder sowas veräußert werden konnte. Familienbesitz hatte immer auch was mit Familie zu tun. Und das sollte auf diese Art und Weise gewährleistet werden. Das heißt, das war die einzige Ausnahme, die Gott so vorgesehen hat. Also mehr Ehe ist nicht in seinem Plan, aber auch nicht verboten worden. Ausdrücklich, dass Gott sagt, nein, so, es muss immer so sein. Aber die Bibel berichtet uns sehr, sehr offen darüber, welche Probleme eine Mehrehe in die Familie hineinträgt. Und da ging es schon sehr drastisch zu, ob das bei Abraham nun war, der neben seiner kinderlosen Ehefrau Sarah, also die lange kinderlos war, dann noch die Hagar, die Magd, mit ins Haus holte und die dann ständig Zoff hatten. Oder ob das Jakob war, der gleichzeitig mit den Schwestern Lea und Rahel verheiratet war und dann noch mit ihren zwei Dienerinnen ebenfalls Kinder kriegte. Oder schließlich bei Salomo, diesem weisen König, der es gleichzeitig mit 1000 Frauen versuchte, glücklich zu werden. Immer das gleiche Resümee, es bringt so viel Leid und Not hinein, dass es lohnt sich tatsächlich nicht. Das Chaos ist vorprogrammiert. Und dann ist es sehr gut, dass die Einehe bei uns und vielen anderen Ländern dieser Erde gesetzlich vorgeschrieben ist. Dass wir gar nicht groß überlegen müssten, was hat denn Gott hier vorgesehen und was ist nur so eine Notlösung. Es ist bei uns gesetzlich vorgeschrieben, ein Mann und eine Frau und Punkt. Das konstituiert eine Ehe. Aber dasselbe Elend kommt auch dann in die Familien hinein, wenn neben der Ehe eine außereheliche Beziehung angefangen wird. Das ist für den ersten Augenblick vielleicht ein bisschen prickelnd. Aber auf die Dauer gesehen bringt es so viel Chaos, Not und Leiden in eine Familie hinein, in eine Partnerschaft hinein, dass es nicht gut geht. Es ist gut, dass Gott diese außerehelichen Affären verurteilt und bekämpft. Auch hier in Elkanas Familie, die wir betrachten, ist die Not schon nach wenigen Sätzen so greifbar und so aktuell und so nachvollziehbar. Vermutlich war Hannah seine erste Frau, mit der Elkanah verheiratet ist. Und weil diese Ehe kinderlos blieb, versucht Elkanah mit seiner zweiten Frau, der Peninna, zu Nachkommen zu gelangen. Es war dann auch erfolgreich. Die Peninna konnte ihm Kinder schenken, aber innerhalb der Familie führte diese Konstellation zu äußerst massiven Spannungen. Hannas Problem ist dabei ein mehrfaches, nicht so auf den ersten Blick abzulesen. In der damaligen Zeit wurde an der großen Kinderschar, die jemand daheim hatte, abgelesen, in welchem Maß Gott einen Menschen gesegnet hat oder segnen möchte. Also viele Kinder heißt reich gesegnet von Gott. Darüber hinaus gab es noch andere Parameter, also wer ein langes und gesundes Leben führte, gehört dazu. Wer einen großen Reichtum an Gütern und Vieh daheim hatte, das waren alles Kennzeichen, um sagen zu können, ich bin von Gott gesegnet, schaut euch doch mal mein Leben an. Alles ist da in Hülle und Fülle, das verdanke ich alles meinem Gott. Kinderlosigkeit dagegen galt in der damaligen Zeit immer als Zeichen von Gottes Zorn. Es wurde als ein Gerichtsurteil gesehen, dass irgendwas im Leben dieser bestimmten Person nicht in Ordnung war und Gott bestraft nun diese Person durch Kinderlosigkeit. Hannah sieht sich also aus ihrer eigenen Perspektive diesem Zorn Gottes gegenüber konfrontiert. Und auch aus einem anderen Grund liegt die Kinderlosigkeit der Hannah wie so ein schwarzer Schatten über ihrem ganzen Leben, dass sie sich so ausgemustert fühlt und so abgewrackt, so nutzlos. Schon seit Evas Zeiten, also unserer Stammmutter Eva entsprechend, nachdem die Beziehung der Menschen zu Gott zerrissen war, da warten nun alle Menschen, alle Nachkommen Evas, alle, die es auf dieser Welt den Menschen gibt, darauf, dass diese Verbindung wieder zustande kommt. Hat der Gott damals schon gesagt, es wird irgendwann mal ein Mensch kommen, ein Nachkomme Evas, der dieser Schlange, dem Teufel selber, den Kopf zertreten wird. Und bei jeder Schwangerschaft steht das nun wie so ein Hoffnungsschimmer im Raum. Ist es vielleicht mein Kind, das Gott gebrauchen möchte, um der Schlange den Kopf zu zertreten, um dieses Problem der Sünde zu lösen, um diese Verbindung zu Gott wiederherzustellen, dass die Schuld aus dem Weg gebracht werden kann? Ist es mein Kind? Und bei jedem Neugeborenen war diese Frage da, wenn es ein männlicher Nachkomme war, wird mein Junge beauftragt, diese Rolle einzunehmen, dass der Schlange der Kopf zertreten wird? Ist mein Junge derjenige, der uns mit Gott versöhnt? Hannah aber bekommt keine Kinder. Damit fühlt sie sich automatisch, auch in Gottes Augen, unbrauchbar, untauglich, nutzlos. Bei der Musterung T5 ausgemustert. Dich können wir hier nicht gebrauchen. Erst jetzt können wir diese Tragik in Hannas Leben einigermaßen nachvollziehen. Ihrem Mann kann sie keine Kinder schenken und für Gott ist sie ebenfalls ausgemustert, abgestempelt, abgewrackt, weil sie den Erlöser nicht zur Welt bringen kann. Und Peninna, die andere Frau nun, mit der sie unter dem gleichen Dach zu leben hatte, konfrontiert sie nun bewusst und wohl auch unbewusst jeden Tag mit diesem Urteil aufs Neue. Für sie ist es ja geradezu eine Genugtuung, dass ihre Konkurrentin, die Hannah, ohne Kinder bleibt. Denn sie, die Peninna, ist ja immer nur die zweite Wahl gewesen. So quasi die Notlösung. Hannah ist immer Elkanas große Liebe. Und sie wurde nur gebraucht, um Nachkommen zu produzieren. Aber jetzt, mit ihren Kindern, ist Peninna bei Gott die Bevorzugte, diejenige, die nützlich ist. Und das reibt sie der Hannah permanent unter die Nase. Sie provoziert und stichelt und reizt sie bis aufs Äußerste und legt damit den Finger immer in diese ständig blutende Wunde. Hannah wird verachtet und verspottet. Aus Hannas Perspektive ist die Nebenbuhlerin ja dann auch noch im Recht. Denn sie hat ja Kinder gekriegt. Und als sie dann zu diesen jährlich wiederkehrenden Opferfesten nach Silo in die Stiftshütte, zur Stiftshütte reisen, da werden Hannah unermessliche seelische Schmerzen zugefügt. Sie wird bis zum Äußersten angespannt sein. Denn hierhin, zu dieser Stiftshütte, kommt sie ja eigentlich, um Gott zu begegnen. Und da beweist sie genau, sie verdankt Gott ja erst diese große Not. Der ist doch an allem schuld. Der hat ihr doch die Kinder schar verwehrt. Er ist doch verantwortlich dafür, dass sie kinderlos bleibt. Und jetzt soll sie ihm mit Lob und Dank begegnen in dieser Stiftshütte bei den Festen. Jetzt soll sie ihm ein Opfer bringen, wo sie eigentlich weiß, Ich hasse ihn. Er ist mein größter Feind. Er hat sich gegen mich gestellt. Und das zerreißt sie. Und wer will es ihr verdenken, dass sie sich bei solchen Anlässen zurückzieht, um sich ihren Tränen und ihrer tiefen Traurigkeit hinzugeben? Wer könnte es nicht verstehen von uns, dass sie keinen Bissen mehr runterkriegt? Wem von uns würde es nicht genauso gehen? Sind wir ganz ehrlich? Viele können sich mit Hannah identifizieren. Vielleicht ist es gerade auch heute Morgen so, dass Sie sich, wie Sie jetzt hier im Gottesdienst sitzen, sich der Hannah so ganz besonders nah fühlen. Darf ich das mal so ganz persönlich ansprechen? Vielleicht fühlst du dich so zurückgesetzt von Gott und von anderen Menschen. Bist du auch auf die Schattenseite gestellt? Sind dann doch oft die anderen, auf die sich das ganze Glück dieser Welt konzentriert? Was dir abgeht? Wenn du ihre finanzielle Situation siehst, was sie sich alles leisten können, und du drehst jeden Cent 5-mal um, und immer noch reicht es nicht für den Eintritt in den Europapark. Wenn du ihr Familienleben anschaust und die Harmonie in ihrem Zusammenleben, und bei dir kommt es immer wieder zu Streit und Auseinandersetzungen, weil ihr ja sowieso schon angespannt seid. Deine Kinder kämpfen in der Schule, um irgendwie so einen möglichst akzeptablen Abschluss noch hinzukriegen. Und den anderen fällt das scheinbar mühelos geradezu in den Schoß. Andere strotzen vor Gesundheit und vor Zufriedenheit. Aber du plagst dich mit dieser chronischen Geschichte und weißt, dass es eigentlich nicht mehr besser wird. Du siehst die Begabungen der anderen, wie sie sich erfüllt und gesegnet einbringen können und kannst bei dir selber einfach nichts finden, womit Gott dich begabt hätte, um in der Gemeinde irgendwo mitzugestalten und Gottes Reich mitzubauen. Du findest einfach nichts. Und wenn dann doch mal irgendwo eine Begabung da wäre, sind es gleich wieder die anderen, die das noch mehr haben und dich wieder in den Schatten stellen. Ist es nicht so, dass dir die Hannah näher steht? Ich selber habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit, mich in der Hannah wieder zu entdecken. Mir fällt es sehr leicht, mich mit dieser Frau zu identifizieren. Und nur wenige wissen das. Manche dieser Sätze eben sind meine eigenen. Und wenn über Hannah bei den großen Festtagen in Silo so alles zusammenkommt und so alles über sie hereinbricht und sie in ihrem Selbstmitleid zerfließt, finde ich es sehr bemerkenswert, wie Elkanah, ihr Mann, sich hier verhält, ihr gegenüber. Wie Elkanah trotz dieser Wahnsinnsspannung, die in der Luft liegt, auf seine Frau, die Hannah, eingeht. So wie er sich verhält, wird diese Geschichte, dieses Erlebnis zu einem Trost für arme Menschen, für die Benachteiligten oder für arme Gemeinden, die sich auch manchmal benachteiligt sehen. Ausgemustert. Elkanah zeigt uns hier absolut vorbildlich, was Gott aus einer verzweifelten Situation alles machen kann. Er gibt uns ein geniales Beispiel dafür, wie Gott unserer persönlichen Verzweiflung entgegentritt. Diese erste Ermutigung, die liegt in dieser ganz kurzen Aussage, über die man eigentlich so fast hinweglesen würde, wenn man nicht gerade Vegetarier wäre. Da heißt es nur ganz flapsig bemerkt, Hannah aber bekam die doppelte Portion in Klammer Fleisch. Den Elkanah liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Nun, abgesehen davon, dass dieser Satz für Penina natürlich ein Schlag in die Magengrube ist, ja, Hannah wird sehr geliebt. Aber so wie es der Hannah geht, muss sie sich im Moment über die Penina ja überhaupt keine Gedanken machen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Für sie, für die Hannah selber, liegt in diesem Satz eine riesige Befreiung. Ich bin geliebt. Sie konnte dem Elkanah zwar keine Kinder schenken, aber Elkanah liebt sie trotzdem. Er hat sie nicht ausgemustert. Er hat sie nicht abgefragt. Sie bleibt seine große Liebe. Das doppelte Stück Fleisch soll ihr das zeigen. Nun, bei meiner eigenen Frau Andrea, die das Fleisch überhaupt nicht gerne isst, wäre das vermutlich ein Schuss nach hinten gewesen. Doppelt so viel noch auf den Teller zu kriegen. Aber ich glaube, die Hannah hat das dann schon richtig verstanden. Ja? Und für Elkanah hauptsächlich war es der Beweis seiner tiefen Liebe. Die Hannah kriegt eine Extraportion an Zuwendung. Und jetzt schau doch mal dein Leben an. Wo sind denn hier in deinem persönlichen Leben, deiner Biografie, solche liebevollen Zeichen der Zuwendung Gottes zu finden? Was ist denn so deine persönliche doppelte Portion? Sowas, wo Gott dir zu verstehen gibt, du bist meine Perle. Du bist meine große Liebe. Du bist mein Schatz. Was immer es ist, das kannst allein du so richtig aus tiefstem Herzen beantworten. Aber es lohnt sich sehr, diesen Fragen nachzudenken, um aus dieser tiefen Umklammerung der Selbstmitleids rauszufinden. Mir selber ist es auch hilfreich, wenn andere Menschen mich auf dieses doppelte Stück Fleisch aufmerksam machen. Da kriege ich immer mal wieder zu lesen oder zu hören. Markus heißt es dann, du hast wirklich allen Grund, Gott dankbar zu sein. Sag ich, ja, du hast recht. Doppelte Portion, das stimmt. Aber es gerät nur immer wieder in Vergessenheit. Diese Amazing Grace. Sie rückt so weit weg manchmal. Aber wenn ich mich ehrlich umschaue und dann noch im Vergleich dazu Menschen sehe in Japan oder in Libyen, habe ich wirklich allen Grund, dankbar zu sein über diese doppelte Portion. Durch diese Offenheit, diese doppelte Portion Gottes zu suchen und zu finden, weitet sich automatisch mein Horizont. Ich komme hinein in ein Leben aus der Dankbarkeit. Ich kann erfahren, dass es sich aus der Dankbarkeit heraus tatsächlich besser lebt, weil ich merke, Gott steht auf meiner Seite und wie viel Gutes schenkt er mir. Ich bin ihm wirklich wichtig. In aller Unvollkommenheit. Bei allem Chaos in der Familie, meinetwegen, ich bin Gott wirklich wichtig, daran halte ich fest. Und dann ist zum Zweiten noch ein weiterer Satz aus dem Mund Elkanas, der uns aus unserer persönlichen Verzweiflung heraushelfen kann. Elkanah sagte, das war der letzte Vers, den ich Ihnen vorher zitiert habe, Hannah, warum weinst du, fragt Elkanah dann, du isst ja gar nichts, bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Und jetzt kommt der Satz, bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? So versuchte er sie zu trösten. Ist es nicht ein Hammer, was Elkanah hier ausspricht? Elkana hätte ja rein vom jüdischen Recht, vom Gesetzbuch her, jedes Recht gehabt, sich von seiner Frau, der kinderlosen Frau Hannah, scheiden zu lassen. Hätte ihm keiner irgendwie einen Karren fahren können. Es wäre legal gewesen und wahrscheinlich für viele nachvollziehbar. Aber Elkana hat das nicht getan, sondern hält an seiner Hannah fest, trotz unerfüllten Kinderwunsches, und lenkt damit den Blick weg von dem Problem Kinderlosigkeit, von der Verzweiflung, Gott ist auch noch gegen mich. Er lenkt den Blick hin auf sich selber und fragt, bin ich dir denn nicht viel mehr wert? Was bedeutet es dir, dass ich dich liebe? Genauso möchte das Gott mit uns Menschen tun, heute in unseren verzweifelten Situationen. Das ist wohl die entscheidende Frage überhaupt. Was ist mir Jesus wert? Alles hat er für mich getan. Er hat sein eigenes Leben dafür aufgeopfert, um mich für sich zu gewinnen. Braucht es da oder gibt es da überhaupt noch einen größeren Liebesbeweis? Und dann fragt er mich, und er fragt dich, so ganz persönlich in deinem Leben, und er klopft nun mit diesen Fragen in deine Lebenssituation an. Bin ich dir denn nicht mehr wert als deine Gesundheit? Bin ich dir nicht mehr wert als dein Eigenheim? Bin ich dir nicht mehr wert als unkomplizierte Kinder? Bin ich dir nicht mehr wert als dein Wunsch nach einem Ehepartner? Bin ich dir nicht mehr wert als hervorstechende Begabungen? Bin ich dir nicht mehr wert als ein langes Leben? Wir waren Jesus alles wert. Meinst du nicht, dass es an der Zeit ist, um Jesus in einem Gebet dafür um den Hals zu fallen und ihm dankbar ins Ohr zu flüstern? Jesus, du bist das Beste für mich. Danke, dass ich dir bei aller Unvollkommenheit so wichtig bin. Jesus, du bist mein Mehrwert. Nichts ist mir mehr wert als du. Du mein Held und mein Erlöser. Jesus, du bist alles für mich. Jesus, du. Gern möchte ich jetzt in einigen stillen Momenten dazu die Gelegenheit geben, das Jesus zu sagen, mit den eigenen persönlichen Worten in der Stille, ohne dass sich dann hier irgendjemand laut äußert. Vielleicht möchtest du die Zeit auch verwenden, um betend zu überlegen, was für dich diese doppelte Portion Fleisch ist, mit dem Jesus sich dir zuwendet, um dir seine Liebe zu zeigen. Was ist es, was du Jesus sagen möchtest? Mach es mit den eigenen Worten und ich schließe dann hier vorne mit einem lauten Gebet dann die Predigt ab. Bitte schön, jeder für sich. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Es gibt niemanden in diesem ganzen Universum, der mir liebevoller entgegentritt als du. Da du alle Unvollkommenheit und auch alle Schuld in unserem Leben kennst und trotzdem uns deine Hand entgegenstreckst, uns in einer doppelten Portion Zuwendung zeigst, wie sehr wir dir wichtig sind. Herzlichen Dank dafür, dass das bei allen Wellenbewegungen, die unser Leben bezeichnet, dass du diese konstante Größe ist, dass wir bei dir festgehalten werden, auf deine Zuwendung bauen können. Und wir möchten unser Leben dir hinhalten als ein Geschenk, dass du was daraus machen kannst, was dir gefällt. Ob das nun eine große und bedeutende Rolle sein soll, die in die Geschichtsbücher eingeht, oder einfach nur ein kleines Leben, das sich verzehrt in der Liebe dir gegenüber, dem du alles bist, du unser Held und du Erlöser. Nimm du unser Leben und gestalte es nach deinem Gutdünken, zu deiner Ehre, dass noch viele andere angesteckt werden, ebenfalls ihr Leben dir anzuvertrauen, weil es nirgends besser aufbewahrt und wertgeschätzt wird als in deinen Händen. Amen.